Hallo, herzlich willkommen zum Podcast. Ich habe gerade im Vorfeld schon zu meinem Gast gesagt, wir reden heute gar nicht über Technik und über solche Dinge, die wir heute reden. Dann habe ich gleich korrigiert, doch, ein bisschen reden wir über Technik. Aber ich fange mal vorne an. Wir reden heute nämlich über etwas, da würde ich jetzt erstmal sagen, das hat sich seit 1000 Jahren nicht wesentlich verändert. Beim alten Griechen gab es schon so einen Aufbau, da waren ein paar Leute auf der Bühne, gab es ein paar Zuschauer, das war Theater. Und jetzt sind wir hier bei der Akademie für Theater und Digitalität. Markus Lovers, herzlich willkommen hier beim Podcast. Und ich weiß gar nicht, macht ihr eine Revolution? Werft ihr dieses ganze Konzept über den Haufen?
Nein, nee, Theater zeichnet sich ja dadurch aus schon immer, dass es ergänzt, aber nicht, dass es Dinge wegwirft, die sich bewährt haben. Schon vor dem griechischen Theater haben wir uns ja versammelt in der Dorfmitte ab einem gewissen Zeitpunkt auch um ein dort brennendes Feuer, damit man länger und wärmer erzählen kann. Und das, was wir tun, ist letzten Endes eine Addition, aber keine Revolution.
Dorfplatz ja, aber haben wir dann alle eine VR-Brille demnächst auf dem Dorfplatz?
Nur wenn wir Dinge mit VR machen. Also die Einrichtung hier beschäftigt sich vielleicht mal so in a nutshell mit allen Formen der darstellenden Kunst, die man sich vorstellen kann, in Verbindung zu allen Formen von digitalen Technologien, in einer künstlerisch-technischen Ausrichtung oder auch künstlerisch-wissenschaftlichen Ausrichtung.
Wir wollen klären, welche digitalen Kunstformen es möglicherweise und Theaterformen es in Zukunft im urbanen Raum geben wird. Da gehen wir jetzt so ein bisschen durch. Ihr habt immer, muss man vielleicht vorher erklären, ja so Art, ich würde Stipendiaten nennen, Fellowship, glaube ich, heißt das irgendwie. Ja. Also zu euch kommen immer Leute, die forschen wollen.
Ja, wir sind gegründet worden von der Stadt Dortmund, hauptsächlich in Zusammenarbeit mit dem Land NRW, dem Bund und auch Europa, um als allererste Theatersparte überhaupt und auch bisher einzige keinen Ausspiel, sondern einen Forschungsauftrag zu bekommen. Das heißt, hier entstehen keine Produktionen, wir zeigen nichts, wir verkaufen keine Tickets, sondern wir laden Menschen ein, hier zu forschen, wie ein Theater, nicht das Theater der Zukunft aussehen kann.
Was kann man da als praktische Beispiele mal nennen, um uns ein bisschen Appetit zu machen, worauf es hinausläuft?
Da das Gebiet wirklich sehr vielfältig ist, lässt sich das kaum zusammenfassen. Ja. Zurzeit ist natürlich alles, was KI, also maschinelles Lernen, ist ein ganz, ganz großes Thema. Wie gehen wir mit großen Sprachmodellen um? VR hast du schon genannt. Natürlich gibt es VR-Ausspielungen, die zum Teil eine Einzelerfahrung sind, auch zu Hause sein können, zum Teil aber auch eine Gruppenerlebnis sein können, auch im Theaterraum sein können. Wir arbeiten mit holographieähnlichen Projektionen. Wir arbeiten mit interaktiven Modellen. Also wie kann ein Publikum zum Beispiel einen Theaterabend mitsteuern? Wie können Beteiligte auf der Bühne Prozesse steuern durch ihr Spiel, durch ihre Bewegung, durch ihre Aktionen? Wie können wir Räume miteinander verbinden? Also Räume, die innerhalb des Theaters und außerhalb des Theaters sind, also hybride Modelle. Wie können wir im Stadtraum site-specific arbeiten? Wie können wir mit Augmented Reality arbeiten und so weiter?
Dann gehen wir das alles mal ein bisschen durch, was du gerade gesagt hast. Hängen geblieben ist bei mir, dass es da eine Interaktion zwischen dem Publikum und Bühne gibt, die nicht nur Applaus ist.
Ja, das finde ich zum Beispiel ein sehr spannendes Modell. Hatten wir mehrere Dinge in der letzten Zeit. Wir haben mit der Oper Dortmund, mit der jungen Oper Dortmund kooperiert bei Persona. Da haben wir das junge Publikum eingeladen, über eine App über den Handlungsfortgang zu entscheiden. Das kann man auch undigital machen, völlig klar, aber das ist nun mal das Mittel unserer Zeit, das auch alle dabei haben, sich damit auskennen. Und das war sehr, sehr spannend, weil wir haben alle so gedacht, okay, wir haben dann einen Haufen Jugendlicher im Saal sitzen und die gucken halt auf ihre Handys, dann wird niemand mehr der Oper beiwohnen wollen. Und das Gegenteil war der Fall. Also die haben wirklich gemerkt, sie können beeinflussen, was auf der Bühne passiert, welche Geschichte sie weiterhören wollen, welche sie gerade nicht interessiert, wie die Beteiligten auf der Bühne agieren sollen. Und wir hatten einen Komponisten und Librettistin, die das dafür auch geschrieben haben und auch gewusst haben, pro Abend geht ungefähr ein Drittel über den Jordan. Also es ist auch jeden Abend eine andere Vorstellung gespielt worden. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Projekt, dafür um sozusagen, das ist nicht nur eine Veranstaltung, bei der man davor sitzt und berieselt wird, sondern bei der man wirklich mitgestalten kann. Das war ein sehr, sehr spannendes Projekt.
Da gab es beim Fernsehen nur die Diskussion, ob Menschen es wirklich wollen.
Die wollten,
ja, aber weil es das spezielle Projekt war.
Ja, aber ich habe noch ein zweites Beispiel. Ja. Das ist so unser, würde ich mal sagen, so unser Vorzeigebeispiel für Interaktion mit dem Publikum. Das ist aus unserem künstlerisch-wissenschaftlichen Strang ist entstanden, gemeinsam mit der Helmholtz-Gemeinschaft und mehreren Forschungszentren, die haben. Zum einen das Delbrück-Zentrum in Berlin, was sich mit einem weltgrößten MRT beschäftigt. Also wie können Körperfunktion 3D ausgelesen und modelliert werden, und dem Luft- und Raumfahrtzentrum in Köln. Und wir haben ein Projekt gehabt, ich würde jetzt zu weit führen, die Grundlagen davon zu erklären, das am Ende aber damit funktioniert hat, dass wir ein Publikum gebeten haben, 300 Leute in Saarbrücken bei einem Sinfoniekonzert vorher persönliche Daten abzugeben, einen Fitness-Tracker zu tragen und ein Gesichtstracking durchführen zu lassen, während ein Konzertstück gespielt wird, The Unanswered Question von Charles Ives. Und über ein sehr, sehr ausgefeiltes Lernmodell konnte dann errechnet werden, wie das Publikum dieses Konzertstück empfunden hat. Und wie es es empfunden hat, wurde in Noten umgerechnet und nach einer Pause von 10 Minuten nochmal gespielt. Und das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Art von Interaktion, weil A, es ist wirklich live im Co-Präsenzraum. Es ist eine sehr alte Form, also wirklich ein Sinfoniekonzert. Es findet in einem Saal mit richtig vielen Menschen statt, aber alle haben sich bereit erklärt mitzumachen. Alle waren super neugierig. Man weiß, man steuert das, was am Ende bei rauskommt, weiß aber überhaupt nicht wie. Ich weiß es offen gestanden auch nicht. Es ist viel zu kompliziert. Wir haben eine tolle Publikumsdiskussion nach der Premiere gehabt, 1,5 Stunden, sind alle geblieben, waren neugierig. Also auch da war niemand so, dass er sagt, ich will das gar nicht, sondern ich habe eine ganz neue Erfahrung gemacht, habe ein ganz neues Stück gehört, was nur einmal erklingen wird, nur weil ich heute hier war. Das sind so Modelle, mit denen wir gerne arbeiten. Das Projekt hat auch Innovationspreis der Orchesterlandschaft gewonnen, war für den Faustpreis nominiert und so. Also das sind auch Dinge, die sich durchsetzen.
Das heißt, das zweite Stück ist dann eins, was optimiert ist, was den Leuten möglicherweise besser gefällt, aus solchen Reaktionen herausgerechnet oder wie?
Ich kann nicht mal sagen, ob es ihnen besser gefällt, aber sie merken, dass ihre Reaktion auf das ursprüngliche Musikstück sich abbilden kann. Und das ist natürlich was spannend ist. Man versucht immer herauszufinden, wie ist es denn entstanden? Und man kann das, weil das so viele komplizierte Berechnungsgrundlagen sind, gar nicht sagen. Es wäre auch einfach, wenn alle grinsen, wird das Stück heller, freundlicher, mehr Dur oder was auch immer. Aber so funktioniert das nicht. Und es gibt eine Grundlage, deswegen waren wir in diesem Delbrück-Zentrum mit dem MRT. Dieser Komposition, The Unanswered Question, liegt ein Gedicht zugrunde. Und dieses Gedicht haben wir von einem Schauspieler einsprechen lassen, während sein Herz gescannt worden ist. Einfach um zu gucken, was macht eigentlich die Kunstproduktion mit dem Körper. Das ist zwar dann nur ein Beispiel, aber das ist zum Beispiel eingeflossen in den Algorithmus, um das Publikums Verhalten auszulesen.
Super spannend.
Ist ziemlich bekloppt, aber ziemlich toll. Wirklich großartig.
Ja, und wenn wir bei dem ersten Beispiel nochmal, wenn wir da nochmal drauf schauen. Ja, gut, kennen wir. Ist wie Computerspiele. Wenn wir das spielen, je nachdem, was wir machen, beeinflussen wir die Handlung dadurch.
Ja.
Aber wie setzt man sowas um? Also klar, dass das Publikum irgendwie auf eine App drückt, gefällt mir, oder ich möchte die, ich möchte die Rung, völlig klar. Aber du musst es ja auch umsetzen auf der Bühne als Schauspieler dann.
Ja, ja, und da gab's so Einschnittpunkte, bei denen war klar, jetzt wird abgestimmt. Und da hat sich die Komposition auch sozusagen daran orientiert. Eher eine ruhigere Phase, das Orchester war auf Hold. Und dann werden die Ergebnisse den Beteiligten natürlich angezeigt. Jetzt geht's da und da weiter. Alle blättern schnell um, alle rennen auf ihre Position. Das gibt's im Analogen auch schon. Also Wotre Faust von Pousseur arbeitet auch damit, dass ein Publikum abstimmen kann, wie die Faustgeschichte sich weiter verästeln soll. Hier war es halt mit anderen Mitteln, mit einer anderen Grundlage als Komposition. Aber spannend.
Ich erinnere mich an Brecht, dass der solche Dinge schon in den 30er Jahren angedacht hat, hat damals aber nicht funktioniert. Sind wir jetzt heute 100 Jahre später nach Brecht an so einem Punkt, wo wir es umsetzen?
Es ist halt nicht so wirklich episches Theater, was da veranstaltet wird. Ja, wenn wir uns nicht entwickeln würden, wozu dann der Aufwand?
Also das ist jetzt das eine, Interaktion. Könntest du mal einen Haken hintermachen? Habe ich verstanden irgendwie. Super, also ich würde mir gerne viele Anregungen heute für dir holen. VR, VR hast du vorhin gesagt irgendwie. Und so andeutungsweise, das ist dann möglicherweise ein Theater für mich selber.
Ja, das ist in der Pandemie natürlich ganz berühmt geworden. Das Staatstheater Augsburg hatte 500 VR-Brillen gekauft für eine Live-Opernaufführung, bei der man zwischendurch die Brille auf- und absetzen konnte. Das haben sie dann noch später gemacht, nachdem die Beschränkungen wieder aufgehoben waren. Aber die saßen halt auf diesem Goldschatz und haben gesagt, jetzt haben wir die Investition getätigt, was machen wir denn jetzt damit? Und haben so einen Gedanken gehabt, den wir auch hier in einem Forschungsprojekt hatten, auf eine andere Art und Weise. Naja, wenn die Leute nicht zu uns kommen können, gehen wir halt zu den Leuten. Und haben für diese VR-Brillen Inhalte produziert, die man dann bestellen konnte und zu Hause angucken konnte. Also Theateraufführungen, eher 360-Grad-Film. Aber das haben ganze Familien gemacht. Man musste sich auch sozusagen innerhalb eines gewissen Zeitslots daran halten. Also man hat es wie eine Vorstellung gebucht. Das war jetzt nicht so, die liegt dann tagelang bei mir rum, sondern die sind mit Mopeds durch die Stadt gefahren und das abgeliefert, 2 Stunden später abgeholt. Und das war so ein Erfolg, dass die das, ich glaube, immer noch machen, aber auch deutschlandweit verschicken. Also die werden sehr, sehr viel angefragt für ihre Inhalte. Dann natürlich ist das eine Einzelerfahrung. Man sitzt zu Hause, wenn man mehrere Brillen hat, kann man mit der Familie dann darüber sprechen, was man gesehen hat. Das sind natürlich kommunikative Prozesse. Aber das war eine kreative Art, mit der Pandemie umzugehen.
Aber da tut sich ja was, gerade im VR-Brillenbereich. Apple hat gerade ein neues Modell vorgestellt. Der Facebook-Konzern Meta, der hat auch so Dinge. Möglicherweise haben wir bald alle auch so ein Ding zu Hause liegen, wie wir ein Smartphone zu Hause liegen haben.
Ja, die Prognose gibt es so seit den späten 80ern. Also bisher hat sich das nicht durchgesetzt.
Das heißt, du glaubst eher, das Leihbrillensystem wird da.
Ich glaube auch. Also das also solange es nicht tragbar ist wie die Brille, die ich aufhabe, nämlich eine ganz normale, glaube ich, wird das immer ein Nischenprodukt sein. Es wird mehr erforscht, es gibt tollere Inhalte dafür, die, wenn man es zu den Leuten bringt, also sowohl im Theater wie auch zu Hause, ist es gar nicht so hochschwellig, wie man glauben kann. Also wir haben auch Experimente gemacht mit zum Beispiel einem Altenheim, bei dem wir Opernproben ausspielen wollten, weil wir ja zum Beispiel Publika haben, die nicht kommen, weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht mehr können. Und die waren auch ganz begeistert. Also wo man so denkt, jemand, der 95, setzt sich doch keine VR-Brille auf, das ist Quatsch. Das machen die, das freut die auch und wollen die auch nochmal machen. So, das ist immer eine Frage von Onboarding, von Vermittlung, aber dass die jetzt losgehen, sich eine Brille kaufen, das glaube ich nicht.
Nee. Aber einer, der gegen argumentieren würde, vielleicht sagen, da kannst du doch Fernsehen gucken.
Sicher. Ist immer die Frage, also vielleicht muss man das mal sagen, wir reden jetzt hier viel über Technik, aber alles, was wir hier in der Einrichtung machen, ist über Dramaturgie sprechen. Also wir setzen Technik nur ein, wenn wir sie für den jeweiligen Zusammenhang auch für sinnvoll halten. Das ist aber im Theater noch nie anders gewesen. Man hat das Licht nur an der Stelle angemacht, wo man es gebraucht hat, weil man es da dramaturgisch gebraucht hat. Und so gibt es eben Inhalte, auch künstlerischer Art, die sich über eine VR-Brille eben erzählen, die nochmal was anderes sind als Unterhaltungsindustrie, also als Film oder Spiel oder was auch immer. Und wir haben halt die Künstlerinnen und Künstler, die damit arbeiten und damit gewisse Dinge machen wollen. Vielleicht ein anderes Projekt, was wir hatten, ganz am Anfang der Pandemie, wir hatten hier ein Projekt, das Publikum und Ensemble zusammen mit VR-Brillen bestückt hat, aber man musste sich im Theater treffen auf einer großen Freifläche und war dann da auch gemeinsam unterwegs. Man hat die anderen als Avatare gesehen, man hat sehr gut das Audio-Positionierung gehabt und hatte auch so eine Mischung aus, ich bin eigentlich im freien Raum, habe aber plötzlich einen Koffer in der Hand, der real ist, und damit wurde eine ganze Geschichte erzählt in einer großen Gruppe von Leuten mitten im Ensemble. Und das war zum Beispiel irre. Also das war eigentlich wie Barocktheater, plötzlich eine ganz andere Art mit Bühnenräumen umzugehen, eine ganz andere Art mit Verwandlungen umzugehen. Und auch da, sich vorher wirklich treffen, onboarden, das gemeinsam erfahren, hinterher die Brille absetzen, gemeinsam drüber sprechen können. Also nichts anderes als Theater letzten Endes.
Mir fällt ja gerade, ich hopse vielleicht im Kopf ein bisschen, mir fällt da gerade was ein, nämlich diese ganzen digitalen Kunstausstellungen, die es im Moment gibt. Hier Phoenix de Luminaire in Dortmund, aber es gibt es an ganz vielen Orten, in München ganz häufig, war, glaube ich, eine Dalí-Ausstellung auch wieder. Diese ganze immersive Kunst, das lockt plötzlich Leute an, die überhaupt nicht in Ausstellungen gehen. Nochmal.
Ja, das würde ich auch häufig wirklich als Teil der Unterhaltungsindustrie bezeichnen. Ja. Das funktioniert über eine Überwältigungsästhetik. Das funktioniert natürlich darüber, dass es in irgendeiner Form interaktiv ist. Aber ich finde es sehr niederschwellig. Das ist bestimmt toll, um Leute an Sachen ranzuführen. Also eben, wie du sagst, Menschen, die eigentlich nicht ins Museum gehen. Trotzdem würde ich sagen, wenn du mal vor einem echten Van Gogh gestanden bist und siehst dann eine Projektion eines Van Gogh in der 80 mal so groß, ja, man erfährt nicht wirklich, was das Kunstwerk
damit möchte. Für mich ist das was ganz anderes, habe ich immer gedacht, dass wenn ich da mal, ich sehe mir das auch ganz gerne mal an, das ist was ganz anderes, als wenn ich mit dem Perlenohrring, habe ich letztens in der nachgesehen, wenn ich das in Natur sehe, ist natürlich was völlig anderes.
Ja.
Ich überlegte nur deshalb an dem Beispiel, erschließt ihr euch durch andere Darstellungsformen möglicherweise auch anderes Publikum, neues Publikum?
Garantiert, aber nicht bewusst. Also das ist ganz komisch. Es gibt so eine Digitalerzählung, die sagt, wenn ihr jetzt mit diesen Dingen arbeitet, kriegt ihr auch wieder ein junges Publikum, was im Theater ja eher fern bleibt. Das würde ich vehement verneinen. Das kann gar nicht unser Aufschlag sein. Die Leute müssen schon aus Interesse kommen, sowohl die Jungen wie die Älteren. Trotzdem, du hast auch Gaming genannt, es gibt plötzlich ganz andere Anschlussmöglichkeiten, die sagen, diese Mechanik kenne ich, diese Technologie kenne ich, diese Art zu erzählen kenne ich. Also wir versuchen auch da zu gucken, was ist zum Beispiel eine Spieledramaturgie, die auf eine Theaterdramaturgie einzahlen kann. Lustigerweise auch umgekehrt, die Spielindustrie ist in einer großen dramaturgischen Krise, weil sie gar nicht weiß, wie sie diese gigantischen Welten füllen soll mit Inhalt. Das sind so Austauschpunkte und diese Austauschpunkte betreffen auch garantiert das Publikum.
Das ist jung. Ich bin jetzt über 50, aber mit Digitalität kann ich auch was anfangen.
Das freut mich sehr. Ja. Ach so, ja. Ich bin auch deutlich über 50 und kann damit was anfangen. Ja,
ja. Also, vielleicht sind wir schon nicht jung, ich weiß nicht genau. Ja. Also,
Nee, ich meine nicht mit, aber das ist keine Frage des Alters, das ist eine Frage des Interesses.
Also Ausgangspunkt dieser Akademie, muss man auch mal sagen, ist der ehemalige Intendant des Dortmunder Theaters gewesen, Kai Voges, mit dem wir im Übrigen auch eine Folge aufgenommen haben. Wer das nochmal hören will und gucken will, ob das wirklich so geworden alles ist, wie er es uns angekündigt hat. Folge 3, da geht's mit Kai Voges, haben wir ein Interview gemacht, was denn aus dieser Akademie werden soll. Da gab es sie noch nicht. Irgendwie. Und jetzt machen wir den Realitätscheck so ein bisschen. Ne? Wie bin ich jetzt hingekommen? Nein, ich bin da deshalb hingekommen, weil der auch schon sehr multimediale Aufführungen gemacht hat.
Ja, Kai kommt ja ursprünglich vom Film, der wollte auch Filmer werden. Ich sage das jetzt mal so, weil das eine lustige Anekdote ist, bis er mich kennengelernt hat. Dann hat er beschlossen, er geht ans Theater und hat sofort als ganz junger Regisseur angefangen, mit Filmen auf der Bühne zu arbeiten. Hier in Dortmund ja auch sehr, sehr früh das auf die Bühne gesetzt und dann festgestellt, dass der reine Videobeitrag, die Kamera oder so, ihm gar nicht taugt, dass er weiter gucken will. Und das finde ich wirklich sehr spannend, dass er so lauter Modelle pro Aufführung erforscht hat. Was kann man noch machen? Dann hier Kontakt in die Computerszene, CCC-Szene geknüpft hat, die eingebunden hat in Aufführungen zum Auslesen von zum Beispiel Körperdaten von Schauspielerinnen und Schauspielern oder eben zu einer gemeinschaftlichen Produktion mit einem Theater in Berlin. Das waren ja wirklich aufregende Zeiten. Und aus denen heraus ist der Gedanke entstanden, wie kann man das nachhaltiger hinbekommen, sodass das, was wir einmal für eine Produktion mit sehr viel Aufwand betreiben, vielleicht auch einen größeren Umfeld in der Theaterbranche sich niederschlägt.
Ja, inwiefern nutzen diese Laborsachen, die bei euch entwickelt werden, Theater dann konkret?
Sehr, sehr viel. Also wir hätten damit nicht gerechnet. Wir sind 10 Jahre weiter, als wir es dachten. Das hat wirklich viel mit Corona zu tun. Also Theater sind ja große Bewahrungsinstitutionen, die eigentlich nichts ändern wollen. Auch gerade Direktionen wollen das nicht. Und trotzdem haben sie halt irgendwann festgestellt, so ab spätestens Ende 2020, das dauert jetzt länger, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und wir haben ja einige Initiativen gestartet, die was mit Fort- und Weiterbildung zu tun haben, die aber auch was mit Netzwerken zu tun haben, mit Austausch, mit was kann man denn machen? Und das, dazu war Corona lang genug, ist wirklich geblieben in den Köpfen, dass man damit eben Kunst machen kann und nicht nur einen Stream einer aufgenommenen Veranstaltung, die man mal hatte. Die Häuser teilen sich da jetzt so, seitdem die Pandemie vorbei ist. Die einen wollen wieder zurück zu dem, was es ist, und die anderen starten aber richtig Projekte wie die Gründung digitaler Bühnen, so wie in Nürnberg, Graz, Augsburg, Gelsenkirchen. Also gibt es schon einige. Es schlägt sich in der Lehre nieder. Wir haben viele Hochschulen beraten. Es sind einige Studiengänge gegründet worden oder Kurse für Leute, die dann die nächsten 50 Jahre auf den Bühnen damit konfrontiert werden. Wir haben ein riesiges Fort- und Weiterbildungsangebot. Wir werden mit der Fachhochschule einen Studiengang gründen, Digitalität in den szenischen Künsten, um die Bedarfe, wie kommuniziert man darüber, zu befriedigen. Wir haben mehrere große internationale Kooperationen. Also wir haben ohnehin massenweise Kooperationen mit allen möglichen Institutionen, aber mehrere große, vor allen Dingen europaweite, bei denen wir bis zu 10 Theatern mit 10 Forschungsinstitutionen zusammenbekommen haben. Und diese Dinge werden wirklich auf den Bühnen jährlich dann auch produziert und ausgespielt. Sehr, sehr viel durch den Input der Akademie, weil sehr viele unserer Stipendiatinnen, die hier waren, dann auf diese Bühnen gehen.
Man muss das mal sagen, ihr seid zumindest was von nationaler Bedeutung, möglicherweise auch was von internationaler Bedeutung. Da kann man schon mal richtig ein bisschen auf die Kacke hauen hier.
Ja, also wir versuchen da immer dezent zu bleiben, aber es ist nach wie vor so, wir sind weltweit die Einzigen, die das machen. Wir sind auch weltweit angefragt seit eben spätestens Ende 2020 und das hat auch nicht aufgehört. Wir haben gedacht, das wird dann wieder ruhiger. Aber man merkt es eben, das Interesse ist da, das Interesse ist in der Wissenschaft da, also über was zum Beispiel Wissenschaftskommunikation angeht, es ist in der Ausbildung da, es ist in der Kunstproduktion da, es ist im Diskurs da. Wir haben sehr, sehr viel so, würde ich sagen, Willens- und Strukturbildungsprojekte, was so den politischen Kontext angeht, also warum finanzieren, wie fördern, wen fördern, das sind alles große Fragen, die unterwegs sind. Das hätten wir nie gedacht, dass wir das so groß machen würden. Wir dachten eben, wir sind hier so praktisch unterwegs, aber ich würde sagen, das macht fast 60% unserer Arbeit inzwischen aus.
Als ich euch gegoogelt habe, um ein bisschen was vorzubereiten, bin ich als erstes nicht etwa auf Dortmunder Seiten oder auf euren Seiten gelandet, sondern auf welchen von der Bundesregierung. Also
zum Beispiel,
vom Bund, also Kulturstiftung des Bundes, glaube ich, wo ich ganz oben angekündigt als...
Die haben uns aber auch wirklich extrem gut gefördert. Also aus der Kulturstiftung des Bundes kommt die Anschubfinanzierung für das Stipendienprogramm, das jetzt leider ausläuft. Irgendwann ist das Geld halt weg. Aber die haben 1 Million Euro dafür gegeben und wir haben da so um die 70 Personen hier durchbekommen, etwas über 50 Projekten. Und die schlagen sich auch wirklich nieder. Also das war eine sehr sinnvolle Anschubsfinanzierung. Und wir suchen jetzt natürlich nach neuen Projekten und neuen Modellen, hier weiterarbeiten zu können.
Das müssen wir vielleicht nochmal erklären. Bisher, vielleicht verändert sich das jetzt, kommen Menschen, ich weiß gar nicht, ob Junge, nee, Alter, egal.
Das ist eine Exzellenzinitiative. Das heißt, eigentlich kommen vor allen Dingen Menschen mit Erfahrung in dem Bereich, die sagen, sie brauchen die drei Dinge, die man im normalen Theaterbetrieb nicht hat. Und daher gab es auch diese tolle Idee aus dem Schauspiel Dortmund mit Kai Voges und seinem Team. Sie brauchen vor allen Dingen Zeit, sie brauchen Raum und sie brauchen Geld, aber auch in der Reihenfolge. Und das ist das, was wir bieten. Also das Stipendienprogramm, was wir jetzt hatten über die Kulturstiftung des Bundes, ist ein Präsenzstipendium, was 5 Monate dauert, von dem man mindestens 2/3 der Zeit in Dortmund verbringen muss. Und wir stellen eben Infrastruktur zur Verfügung, wir stellen Mentorship zur Verfügung, wir stellen Expertise zur Verfügung, Hardware, Software, was auch immer. Und dann arbeiten die hier 5 Monate lang an einem Prototyp. Und die Ausschreibung ist weltweit. Wir haben pro Runde so 50, 60 Bewerbungen gehabt auf roundabout 8 bis 10 Plätze. Und sie kommt tatsächlich, wird beantwortet von sehr vielen Menschen, die in dem Feld schon sehr große Erfahrungen haben. Zum Teil, die wirklich auch sehr bekannt sind. Und wo man so denkt, wow, die bewerben sich wirklich und kommen wirklich für diese Zeit nach Dortmund. Aber das passiert in der Tat. Einige sind sogar in Dortmund geblieben. Also wir haben mehrere Menschen, die nach Dortmund gezogen sind, nach dem Stipendium. Das freut uns natürlich ganz besonders.
Freut den Oberbürgermeister vermutlich.
In der Tat.
Ja, ja, ist nicht so einfach in der Ruhrgebietsstadt. Mhm. Ja, und die kommen 5 Monate. Das heißt, die sagen, ich habe eine Idee, ich möchte so und so was mit einer Brille oder mit was ich was machen. Und das reichen die dann irgendwie als Projektbeschreibung bei euch ein.
Genau. Ja, gibt's einen Vorgang, sozusagen, wir schreiben aus, sie reichen das ein. Und wir hatten eine Jury, die sehr exzellent besetzt war. Das waren 10 bis 12 Personen, immer so 3/4 außerhalb der Akademie, weil wir gesagt haben, wir brauchen wirklich eine breit gefächerte Expertise. War unter anderem Professor Dr. Sabine Sachwe hier aus dem Fachhochschule Dortmund dabei, aber auch Dine Schenscheiner aus dem ZDF Digitalen Kulturkanal, Tina Lorenz aus dem CCC-Zusammenhang und so. Also wir haben wirklich versucht, sehr, sehr viele Bereiche abzugrenzen. Die Jury hat sich super gut verstanden. Wir hatten ein sehr tolles Format, Projekte auszuwählen, in dem wir keine Kampfabstimmung gemacht haben, sondern uns am Ende immer auf eine Gruppe geeinigt haben, die wir hier sehen wollen. Das ist, würde ich sagen, auch grundsätzlich immer gut gegangen. Also wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. So, das war ein verantwortungsvolles Auswahlverfahren, würde ich sagen.
Der jetzt vorstellt Stipendiat 5 Monate daran und nimmt das dann mit sich, für sich alleine mit nach Hause oder wie?
Nein,
genau. Das hatte ich ja gehofft. Also.
Nee, was wir nicht tun, ist Einzelkünstlerinnen oder Projekte oder Institutionen fördern, nur damit sie ihre Sachen rausbringen können. Also alles, was wir hier tun, muss abbildbar sein, muss dokumentiert werden. Wir haben auch einen zweiten Internetauftritt, der portal.theater.digital heißt, auf dem alle Projekte, die wir hier haben, dokumentiert sind. Sie müssen skalierbar sein, das heißt, sie müssen in der Größenordnung, wir haben halt hier sehr viele Mittel zur Verfügung, sie müssen auch mit geringeren Mitteln machbar sein, sie müssen übertragbar sein, also jemand, der im Tanz eine Technologie erforscht, müsste eigentlich auch gucken, dass die im Schauspiel, Oper oder in anderen Bereichen funktioniert. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Wir machen das wirklich für die Theaterlandschaft und deswegen werden wir auch so viel gefragt und deswegen werden die Leute auch so viel gefragt. Dass die natürlich mit ihren Projekten dann woanders hingehen und die zeigen oder weiterverfolgen, liegt in der Natur der Sache. Das finden wir ja auch toll. Aber wir machen hier nichts, nur damit ein Projekt eines bestimmten Zusammenhangs auf die Bühne kommt.
Das heißt, in der Praxis bedeutet das irgendwie, ein Theatermacher aus New York, aus Brunsbüttel, keine Ahnung, guckt sich bei euch möglicherweise die Projekte an und sagt, geil, das wäre mal was für uns. Dann frage ich den an oder er fragt bei euch, ob er die Technologie nutzen kann.
Letzten Endes, nee, das ist alles gemeinfrei. Also man kann auf die Seite gehen, kann das nachverfolgen, zum Teil bis in den tiefsten Code hinein, den hier jemand benutzt hat. Man kann aber auch einfach nur gucken, was für ein Projekt habt ihr denn gemacht. Und das darf man dann benutzen. Das ist rechtefrei.
Das heißt, derjenige, der es entwickelt hat, hat keine Rechte dran im Grunde genommen.
Genau, die tritt man ab. Also es gibt ganz wenige Spezialfälle, wo Technologien dranhängen, die natürlich schon mit Rechten belegt sind, bevor die Leute hierher kommen. Das klären wir ab. Trotzdem, das muss man auch sagen, fast alle, die bei uns gucken und die was benutzen wollen, melden sich dann und wollen eher mit den Leuten, die es gemacht haben, in Verbindung gebracht werden. So, das finde ich auch.
Du brauchst ja auch einen, der es umsetzen kann. Ja. Also das kannst du ja wahrscheinlich nicht einfach so Clown sein und du hast da irgendeinen super Experten bei dir dann im Theater sitzen. Wir reden auch ein bisschen darüber, welche Formen der digitalen Kultur im urbanen Raum möglich sind und wie möglicherweise Kultur und Theater in Zukunft aussehen werden. Einen Punkt hast du noch genannt. Ihr geht in andere Räumlichkeiten oder in Flächen oder auf Marktplätze oder was weiß ich irgendwie.
Ja, also es gibt natürlich Modelle, die sozusagen hybrid funktionieren. Mhm. Wir hatten Forschungsprojekte, die mit Markern im öffentlichen Raum gearbeitet haben, bei denen man dann unterwegs ist und über zum Beispiel ein Tablet oder sein Smartphone nochmal andere Geschichten erfahren kann. Plötzlich bilden sich dort 3D-Sachen aus, die natürlich real nicht da sind, aber die einem eine Geschichte erzählen können. Und das hatten wir in Verbindung mit, man hockt aber auch im Theater und kann interagieren, kann zum Beispiel Live-Sachen schreiben, die jemand anders, der dann draußen in Dortmund unterwegs ist, an einer ganz anderen Stelle projiziert bekommt auf sein Gerät, als im Raum schwebend oder sowas. Und das gibt ganz schöne Interaktionen. Die Stadt Dortmund bietet da ja sehr viel, also die Digitalisierungsstrategie ist ja wirklich schon sehr, sehr lange unterwegs, aber auch der Fokus auf den Kultursektor, also wenn man den HMKV anschaut, wenn man das Dortmunder U anschaut, das Storylab Q anschaut, die Fachhochschule anschaut, uns anschaut, das von uns mitinitiierte und mit dem Q und der U gegründete Co-Produktionslabor anschaut, gibt es ja hier wahnsinnig viele Möglichkeiten.
Jetzt gibt es bei uns, hier wird gearbeitet.
Das hat diese Institution so an sich.
Ja, deswegen komme ich noch drauf. Ihr habt gerade kurz vorher eine kleine Führung bekommen, haben wir noch gar nicht erzählt. Ihr habt so wirklich sieben ist richtig, Räume, in denen ihr dann Experimente macht und die, bleibt bei Stipendiaten, die kriegen dann einen Raum zugewiesen und in dem dürfen sie arbeiten.
Ja, in der Regel. So, manchmal wechseln sie auch während der Zeit, manche wollen auch erst in die Werkstätten rein oder brauchen erstmal nur einen Rechercheplatz. Also wenn man hierher kommt am Anfang, braucht man eigentlich immer erstmal einen Tisch und einen Computer und so, und das halten wir halt sehr flexibel. Also das Gebäude habt ihr ja gesehen, man würde es ja anders erwarten, dass es überall irgendwie blinkt und tönt, jetzt hat es halt mal gepiept, aber das tut es auch eher selten.
Ja.
Ist absolut Plan, und wir versuchen für alle, die kommen, für ihren jeweiligen Zusammenhang dann die Dinge einzurichten. Deswegen wir sehr, sehr viel Lagerfläche haben und auch einen sehr großen Umschlag haben mit den Leuten, dass immer für den jeweiligen Zusammenhang etwas hergestellt wird.
Ansonsten habe ich gesehen, sieben Räume, die sind mehr oder minder schwarz.
Genau.
Und da kommen rein.
Wie das im Theater halt so ist.
Ja,
sind halt immer schwarz. Hat viel mit Licht zu tun natürlich.
Also, ja. Und in einem habe ich gesehen, durch den wir gekommen sind, jetzt weiß ich wieder die richtigen Begrifflichkeiten natürlich nicht, da werden irgendwelche Menschen gescannt, die kriegen irgendwelche Anzüge.
Ja, also das Motion Capture System, was wir haben, das bei uns nicht über Anzüge funktioniert, sondern über Marker, die man am Körper trägt und die durch, ich glaube, 12 verschiedene Kameras, die aufgebaut sind, ausgelesen werden, so um zum Beispiel 3D-Avatare zu animieren.
Ich habe das, und ich habe es mir wirklich auch deshalb angesehen, ich habe mir dieses ABBA-Musical, ist gar kein Musical, diese Aufführung in London angesehen, irgendwie, die nur mit diesen Avataren arbeitet, und das ist täuschend echt, das ist irre, muss ich sagen. Die haben es nach einem ähnlichen Prinzip, glaube ich, gemacht, mit so Pumpen.
Mit viel mehr Geld dahinter. viel mehr Geld dahinter.
Ja, so eine Milliardeninvestition, glaube ich, die jetzt von KISS kopiert wird, habe ich.
Oh.
Die machen auch so Dinge.
Oh, schön.
Aber ich frage deshalb, das ist, wenn du da im Publikum drin sitzt, ist das täuschend echt, du merkst nicht mehr, dass da Avatare auf der Bühne sind. Ja, wenn du ganz genau hinguckst, vielleicht, aber...
Was fehlt, die Interaktion, oder?
Ja, also natürlich.
Also wirklich aufeinander reagieren.
Das ist natürlich nicht. Das ist natürlich richtig, klar. Ja. Aber ich frage auch deshalb, welche Zukunft wird sowas im Theater haben, wenn ihr sowas hier ausprobiert mit Motion Capture wie?
Ja, wer weiß, welche Zukunft es haben wird. Das ist ja das Tolle, dass man da so schwer Prognosen drüber abgeben kann. Wir benutzen das natürlich, um in virtuell gebauten Räumen, also für zum Beispiel Brillen oder für Desktop-Ausspielen oder für Projektionen Figuren zu animieren. Bis wir so weit sind, dass wir das können, was aber da in London treibt, da fließt noch viel Wasser die Ruhr runter, bin ich mir sicher.
In Japan gibt es das auch, da stehen keine echten Musiker mehr auf der Bühne, sondern Hologramm. Ich glaube, der kommt aus Original in irgendeiner Form her.
Ja.
Da wird, weiß nicht, was sagt der Theatermacher? Schrecklich?
Ja, wie ich schon sagte, es muss eine dramaturgische Grundlage dafür geben. Wenn es mir was erzählt, was über den Kommerz hinausgeht, über das Generieren von Einnahmen hinausgeht, warum nicht? Wir sind da offen. Wie gesagt, wir versuchen aber auch nicht, das Theater abzuschaffen. Wir haben eben, deswegen habe ich es dem Sinfonieorchester erzählt, ganz normale, in Anführungszeichen normale, klassische Formate, in denen wir auch arbeiten. Und wenn ein Team sagt, brauche ich alles nicht, brauche eine leere Bühne, wie wir am Anfang gesagt haben, gibt es ja in Griechenland noch diese schönen freien Platten, dahinter geht die Sonne unter abends, auch prima. Für uns in Ordnung.
Welche Rolle spielen Räume? Ich hatte bei Wir haben vorhin über Kai Voges, über die Gründungszeit geredet. Ich hatte bei dem immer den Eindruck, deine Aufführung, als er nicht im Theater war, weil es umgebaut wurde, müssen wir nicht im Detail erklären, genau, sondern eigentlich in einer Industriehalle waren. Das hat ihm viel mehr Möglichkeiten geboten als das klassische Theater.
Ja, also ich bin jetzt so seit 30 Jahren am Theater, davon träumen alle Theaterleute. Also A, wollen sie immer die Sicherheit der Bühne haben, B, wollen sie auch abends so raus. Und für Kai war das, oder für uns alle, die dort waren, war das eine tolle Gelegenheit. Und das verändert sich auch. Also man sieht das jetzt an den ganzen Debatten über die Neubauten der verschiedenen Theater, Frankfurt, Stuttgart, Köln und so weiter, dass immer die Frage auch dahinter ist, in welchen Räumen wollen wir eigentlich noch spielen, was erwartet das Publikum, wie können wir die Häuser transparenter und offener gestalten, sodass die auch zum Beispiel tagsüber begehbar sind, aber auch vielleicht tagsüber bespielbar sind. Das sind große Fragen, die wir gerade versuchen, in so Institutionen wie dem Bühnenverein Deutsche Akademie der Darstellenden Künste oder so zu debattieren, auch um da eine Beratung abgeben zu können.
Gibt es da ein Vorzeigebeispiel irgendwie, wenn jetzt einer hört und sagt, dann muss ich mal googeln, irgendwie muss man angucken, wie würde so ein Theater der Zukunft aussehen?
Ich glaube noch nicht wirklich. Also wenn, würde ich nach Skandinavien gehen, also mir zum Beispiel mal die Osloer Oper anschauen oder sowas. Das sind wirklich tolle Modelle, wo man sieht, wie ist so ein Theater in der Stadt verankert, wie wird das wahrgenommen von Menschen, die in der Stadt leben, wie wird es betreten. Und trotzdem ist das halt ein klassisches Opernhaus, ein riesiges Ding.
Ja, aber natürlich wirklich irre, wenn du da bist in Oslo im Opernhaus, kenne ich sonst überhaupt nicht. Da kann man aufs Dach gehen, muss man sagen.
Herrlich.
Da fahren Leute mit so einem E-Scooter über das Dach. Ich habe gesehen, da oben so Mädels, die irgendwelche TikTok-Videos aufgenommen haben, Tanzchoreografien. Und nee, jeder damit Bock raufzugehen. Und in der Sonne setzt man sich einfach nur, wenn es schönes Wetter ist, mit einem Picknick da.
Ja. Also. Nee, und das so werden wir halt anders wahrgenommen und so auch anders rezitiert. Und das ist, glaube ich, schon ein Modell für die Zukunft. Wir müssen weg von den großen, schweren Eingangstüren, durch die man sich nicht durchtraut.
Ja, ist das immer noch so? Also man muss einen gewissen bildungsbürgerlichen Hintergrund wahrscheinlich haben, um überhaupt ein Theater zu betreten.
Ja, ich kann das nicht beurteilen. Ich komme ja aus dem Bildungsbürgertum. Ja. Ich bin damit groß geworden. Ich habe da keine Berührungsängste. Aber je länger ich drüber nachdenke, je älter ich werde, desto mehr kann ich das nachvollziehen, dass es anderen Menschen vielleicht wirklich schwerfällt.
Markus Lobes, herrlich. Das war ein klasse Gespräch. Dankeschön. Eine halbe Stunde wirklich spannende Sachen gehört, über die wir nachdenken können. Und ich bleibe noch ein bisschen bei dem Architektonischen, wie sich wirklich was verändern muss. Muss ich auch hier in Dortmund mit dem Oberbürgermeister mal darüber diskutieren, weil die machen ein neues Theater, die wollen was neu bauen.
Ja, das Kinder- und Jugendtheater kommt. Ja, toll. Tolle Initiative, freue ich mich drüber.
Sprechen wir mit Ihnen oder mit euch?
Noch nicht, aber das kommt garantiert.
Das ist super. Klasse. Markus Lobes, danke, dass wir sprechen konnten und ganz viele tolle Anregungen heute bekommen. Super.